haben heute den letzten Teil von dieser Predigtreihe, der zu dem Plakat hineingehört. Ohne Vision wird ein Volk zügellos. Doch wohl ihm, wenn es Gottes Weisungen beachtet. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, ohne Offenbarung verwildert das Volk. Doch wohl dem Volk, das sich an seine Weisungen hält. Und ihr habt vorne auf dem Predigtplatz jetzt zum dritten Mal das gleiche Bild. Wie kann man das jetzt genau? Das ist eigentlich das Bild auf Schwarz-Weiß gesetzt, ein bisschen anders aus. Hat es mich gedunkt? Aber Björn hat das auf das Predigtblatt da, weil es für ihn so der Ausdruck ist von Weitsicht. Oder? Das ist eine Henne-Aussicht. Ein wunderbares Nebelmeer. Man sieht hinterher. Und als ich gestern die Predigt vorbereitet habe und das erste Mal so richtig gesehen habe, was da eigentlich für ein Bild drauf ist, habe ich gesagt, Björn, das ist blöd. Natürlich immer ermutigend, oder? Wie das so ist als Ehefrau. Aber da seine Predigten ja schon durch waren, hat es nicht mehr viel ausgemacht. Aber wieso finde ich das nicht so ein gutes Bild für das Thema? Es ist schön. Und es hat viel mit Aussicht zu tun. Aber was mir da fehlt, ist das Ziel. Das Auge kann sich gar niemand festmachen, oder? Es geht wie ins Leere raus. Und der Vers redet eigentlich genau vom Gegenteil. Der Vers redet eigentlich davon, dass wir rausschauen, in die Weite schauen und dort vorne ein Ziel sehen. Dort, wo wir hinwollen. Das fehlt mir da. Da sehen wir nur weiter und es ist alles möglich. Wenn ich da oben stehe, es ist alles möglich und ich kann die freie Entscheidung jetzt irgendwo einzugehen. Aber um was es uns geht bei dieser Predigtreihe, ist, dass wir ein Ziel sehen. Der Vers sagt, es ist wichtig, dass wir ein Ziel sehen. Eine Vision ist eine Sicht. Eine Offenbarung tut das schon eingrenzen. Da geht es darum, dass jemand sagt, um was es geht. Und wenn man es noch weiter eingrenzt dann, und im zweiten Teil geht vom Vers, dann steht dort ja, was Gott will, was das Ziel ist. Und wir müssen nicht Offenbarung suchen. Wir haben über 1000 Seiten Offenbarung bekommen. Wir leben in einem Zeitalter von den Gläubigen, in einem Zeitabschnitt, wo wir die Offenbarung Gottes greifbar in den Fingern haben. Das war die meiste Zeit der Menschheit nicht so gewesen. Die meiste Zeit der Menschheit hat Gott zu einzelnen Leuten geredet, Propheten, und die haben das dem Volk weitergegeben. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir ein Buch haben, wo Gott sein Wort offenbart. Wo Gott seine Gedanken, seine Absichten, wo Gott sein Ziel klar darlegt. Ich habe letztens mit jemandem geredet über kleine Gruppen. Und die Person hat mir dann erzählt, sie seien zusammengesessen und hätten so ein bisschen über das Konzept geredet. So. Und dann hätten sie gemerkt, dass sie eigentlich früher im Hauskreis das gleiche Konzept hatten, wie wir es jetzt haben mit dem Zellenkonzept, das wir ja in der Kleingruppe anwenden. Also, wo man einen Eisbrecher hat, dass man ein bisschen zueinander findet, dass man schon mal geredet hat miteinander. Und nachher ein Anbetungsteil. Und nachher ein Vertiefungs- oder Erbauungsteil, wo man über Predigt redet und sie vertieft. Und dann kommt noch ein Visionsteil. Ein Visionsteil. Und der Visionsteil ist einfach ein Wort, das man braucht, um auszudrücken, der letzte Teil von der Kleingruppe geht es darum, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Weil zu was sollen Kleingruppen dienen? Zu was sollen Kleingruppen dienen? Ja. Genau, und was ist das Ziel von einer Kleingruppe? Neue Menschen zu gewinnen, genau. Es sind eigentlich zwei Ziele. Sie sollen uns so ermutigen und ausrüsten, dass wir rausgehen können, um neue Menschen zu gewinnen und dass wir einen Ort haben, um die neuen Menschen gerade mitzunehmen. Dass sie auch wieder ermutigt werden und Jesus kennenlernen können. Also die Kleingruppe hat ein klares Ziel. Und der Visionsteil dient dazu. Und die Person hat mir gesagt, weißt du, wir haben alles so gemacht in unserem Hauskreis. Das Einzige, was gefehlt hat, ist der Visionsteil. Und wenn man den nicht hat, dann verliert man mit der Zeit das Ziel aus den Augen. Das kennen wir alle, oder? Wenn man sich nicht immer wieder bewusst macht, was man eigentlich will, dann vergisst man es mit der Zeit. Dann plätschert es irgendwann einfach dahin. Und das ist der Tod von einem Hauskreis. Das ist zumindest der Anfang vom Tod von einem Hauskreis. Und das ist mir recht reingegangen. Ich habe gedacht, das ist noch verrückt. Wie viel kann von so einem Ziel abhängen? Wie viel kann von so einem Ziel abhängen? Ein Ziel setzt uns in Bewegung. Erst wenn wir wissen, wohin wir wollen, machen wir einen Schritt, oder? Oder geht jemand von euch auf eine Wanderung, ohne dass er weiss, wohin? Wer macht das? Heidi? Ja. Macht das. Ich denke, dass da in diesem Chor noch recht viele Leute hat, die das machen. Der Björn und ich haben jetzt angefangen, in diesen 40 Tagen jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufzustehen und dann machen wir einen Marsch miteinander. Einfach 20 Minuten, aber so richtig schnell. Für das Joggen sind wir irgendwie nicht so gebaut. Aber so richtig zu marschieren, das funktioniert. Aber wir wissen nie, wo wir durch. Und dann, wenn wir immer zuerst eine Minute stehen, wir da raus und dann wir links und rechts. Das ist hektisch eigentlich. Und jetzt haben wir uns angefangen, eine Runde, so zwei, drei Runden zurechtzulegen, wo wir abwechseln. Und ich weiss, wenn ihr anfangt zu laufen, Heidi, wie ist das? Tut sich nicht mit der Zeit das Ziel herauskristallisieren. Gell? Genau. Aber irgendwann machen wir das fest, doch jetzt gehen wir links. Oder wir gehen rechts. Oder man sagt, wir wollen 20 Minuten unterwegs sein. Oder wir machen heute einen Tagesausflug. Oder wir machen eine Wanderung, bis wir nicht mögen. Versteht ihr, das sind auch schon Ziele. Wir wollen eine Wanderung machen. Ich habe schon ein Ziel, ich gehe laufen. Und dann tue ich die Grenze. Ich will 2 Stunden laufen. Ich will zu einem Restaurant laufen, zu einem Kuppe essen und so weiter. Das sind Ziele. Und diese Ziele setzen uns in Bewegung. Ohne lupfen wir nämlich das Büdli nicht. Oder? Das Ziel von unserem Marsch war eben nicht, zu den Kirchen auf Pfäffig zu laufen. Sondern das Ziel ist, 20 Minuten zu marschieren. Es ist eben so in unserem Leben, dass wir eigentlich immer etwas erreichen wollen. Nur ist es uns manchmal nicht bewusst. Aber wir würden nichts, keinen Finger rühren in unserem Leben, wenn wir nicht ein Ziel hätten. Oft sind uns die Ziele einfach ein bisschen verborgen. Sind sie da unten? Sie sind uns so klar, dass wir gar nicht gross darüber nachstudieren. Aber wir arbeiten gleich darauf her. Ein Ziel ist zum Beispiel, Beziehungen zu haben. Ein Ziel ist, eine Familie aufzubauen. Ein Ziel ist, Freundlichkeit zu erleben. Ein Ziel ist, nicht allein dazustehen in dieser Welt. Ein Ziel ist aber auch, sich selber zu verwirklichen und so weiter. Nicht zu kurz zu kommen. Wir haben immer irgendwelche solche Ziele. Sonst würden wir uns gar nicht bewegen. Und was häufig der Fall ist, dass unsere Gefühle unsere Ziele beeinflussen und nicht der Verstand. Wir haben wenig Ziele, die wir uns bewusst setzen im Leben. Es gibt Ziele, die wir uns ganz bewusst setzen. Ich habe mit dem Philipp, mit meinem Sohn, letztens geredet. Ich fragte, was willst du eigentlich so mal im Leben? So. Und dann hat er gesagt, ja, ist das eigentlich klar? Familie, Kind, Haus, Lodge, ich sage, das fragst du mich nicht. Okay, ich kann nur etwas. Ist gut. Aber das ist jetzt etwas, was er sich halb unbewusst hat gesetzt, oder? Das ist irgendwo da im Buch unten. Er wollte eine Familie, er wollte eine Frau. Das ist völlig klar. Er wollte ein Haus. Und jetzt hat er gemerkt, jetzt kommt er dann in die Oberstufe, wenn ich lerne, kann ich den Beruf ergreifen, den ich will. Ich habe mehr Auswahl. Ich kann vielleicht mehr Geld verdienen durch das, etc., etc. Dann werden Ziele bewusst gesetzt. Oder wenn wir mit den Konfirmanden reden, was suchen wir für eine Lehrstelle? Wie soll es weitergehen nach der 9. Da hat der Doron genau gewusst, was er will. Und schwupps, hat er seine Lehrstelle. Ziele werden oft bestimmt von unseren Gefühlen. Aber wir können unsere Ziele selber bestimmen. Wir sind ja unseren Gefühlen nicht ausgeliefert. Und manchmal führt unser Gefühl ganz in eine falsche Richtung. Manchmal gibt es so Verliebtheiten, die ganz krumm sind, oder? Dass man irgendwo, oder man hat etwas im Kopf, das wirklich irgendwo nicht möglich ist. Oder was einem überhaupt nicht gut tut. Und das kann man mit dem Verstand beeinflussen und kann seine Ziele auch anders setzen. Sagen, nein, das mache ich nicht zu meinem Ziel. Ich suche mir ein anderes Ziel. Ein anderes Ziel ist besser. Wir sind Herr darüber. Wir können herrschen über unsere Gefühle. Jesus hat ganz klar gemacht, was dein Ziel ist. Jesus hat ganz klar gemacht, wieso er auf der Erde ist. Gott hat ein Ziel gehabt mit dem, dass er Jesus auf die Erde hat geschickt. Und Jesus selber sagt das immer wieder in der Zeit, wo er auf dieser Erde ist. Er sagt zum Beispiel, wo er zu Nazareth ist, das haben wir da im Lukas 4. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Und dann kommt, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Das war das Ziel, das Jesus hatte, der Auftrag. Ziel hat auch mit Auftrag zu tun, kann mit Auftrag zu tun haben. Und Jesus hat den Auftrag bekommen und der Auftrag ist sein Ziel geworden. Ich verkünde das. Ich verkünde eine frohe Botschaft von Gott her. Und wir wissen, das ist ja in einem geistlichen Sinn gemeint. Freiheit. Weil später wird dir das erklärt, dass wir Gefangene von der Sünde sind. Blinde sehend machen. Wir sehen oft den Weg nicht. Wir haben im Alten Testament so viele Geschichten, wo die Leute blind sind und einfach den Weg nicht sehen, nicht wissen, wie es weitergeht und dann plötzlich checken sie es. Und sie erkennen die Wahrheit Gottes. Unterdrückt. Frei. Frei sein. Das war der klare Auftrag, den Jesus hatte, als er auf die Welt kam. Das kumuliert ja dann an der Ostern. Dort kommt ja alles so wie ein Schmelzpunkt. Dort, wo Jesus am Kreuz stirbt und die Sünde von jedem einzelnen Mensch auf sich nimmt und sein Blut vergießt als ein einmaliges und endgültiges Opfer, dass wir wirklich Erlöste sein können. Dass wir ganz echt und real Kind Gottes sein können. Das ist eigentlich der Fluchtpunkt von seinem Auftrag. Dort kommt es zum Ausdruck. Aber Jesus transferiert den Auftrag auch auf seine Jünger. Und schon sehr früh schickt er sie zum Zweiten aus. Er schickt sie zum Zweiten miteinander und sagt, macht das auch. Macht das auch. Wisst ihr, wie Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? Gott, der Auftrag ist so klar. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, den Vers könnt ihr auswendig, die meisten, das ewige Leben hat. Und ich habe da den 17. Vers von dem Johannes 3 noch dazu getan. Weil Gott hat Jesus nicht geschickt zum Richten, sondern Gott hat Jesus geschickt zum Retten. Und das ist genau der Auftrag, der jetzt langsam übergeht auf die Jünger. Sie werden Träger von diesem Auftrag. Geht jetzt ihr. Und wir haben in allen vier Evangelien immer wieder so, wo Jesus seine Jünger aussendet und sagt, jetzt macht ihr. Kennt ihr ihn zu essen? Tönt ihr den heilen? Kommt, jetzt haben wir es gesehen, macht ihr es. Tun dir predigen? Und wie erreicht jetzt Jesus das Ziel? Wie erreicht Jesus das Ziel? Kurz bevor er ans Kreuz geht, sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn gerühmt und geehrt werden. Und mir ist das gestern recht inne, als ich den Vers gelesen habe, weil was wir lesen nachher, was wirklich passiert ist, ist von gerühmt und geehrt werden sehr weit weg. Er wird angespeuzt, er wird gefoltert, er wird geschlagen, er wird verlacht. Man löselt über seine Kleider, er wird so entwürdigt. Es ist weiter weg von dem. Aber Jesus sieht eben weiter. Er wird geehrt am Palmsonntag. Die Geschichte, die heute passiert. Dort jubeln ihm alle zu. Super. Und die Jünger haben das Gefühl, das ist jetzt. Eben der Fluchtpunkt von seinem Auftrag. Jetzt wird er das Königreich ausrufen. Und Jesus sagt, nein, ich werde dann geehrt, wenn ich am tiefsten bin. Warum? Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir folgen, denn wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und das ist so paradox im Reich Gottes. Paradox heisst, es passt nicht zusammen, es ist nicht wirklich logisch. Dann, wenn Jesus am tiefsten unten ist, aus menschlicher Sicht, dann wird er im Himmel am meisten geehrt. Dann, wenn er stirbt, dann bringt er durch zum Leben. Das ist Paradox. Das kann unser Verstand nicht wirklich fassen, das ist too much. Und es ist okay so. Gottes Gedanken sind höher wie unsere Gedanken. Es geht nicht darum, dass wir es verstehen. Es geht darum, dass wir vertrauen und dass wir glauben. Und Jesus sagt das nicht nur für sich selber. Wenn ihr den Vers lesen, seht ihr, es geht um uns. Es geht um uns. Gottes Ziel für uns da auf dieser Erde ist ganz klar. Jesus fasst das noch zusammen und ihr kennt auch den Vers gut. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Geht hinaus! Für was? Um die Menschen dazu aufzufordern, mir nachzufolgen. Damit die Menschen mir nachfolgen. Damit das Reich Gottes gebaut wird auf dieser Erde. Damit alle Menschen gerettet werden. Wir haben vorher das Lied gesungen, mach mich zu einem Geschenk. Ich bin deine Beine. Ich bin deine Hand. Das kommt nicht vor, das bleibt bei den Beinen in diesem Lied. Aber ich glaube, so wie Jesus angefangen hat, die Jünger in den Auftrag hineinzunehmen. So nimmt doch der Herr uns in den Auftrag. Und wer hat er denn noch auf dieser Erde? Der Heilige Geist hat keine Arme und keine Füße. Der Heilige Geist hat alle Macht, aber er hat keine sichtbare Gestalt. Die sichtbare Verkörperung Gottes auf dieser Erde, die sind wir, ob es uns passt oder nicht. Das Einzige, was die Menschen sehen von dieser Welt, von Gott, sind wir. Und das passt uns viel nicht. Weil das ist nicht nur bequem. Und es ist mit viel Verantwortung auch verbunden. Aber es dünkt mich so schön an dem Lied. Das heisst, nimm mich an der Hand. Zusammen setzen wir ein Zeichen. Zusammen. Wir müssen ja das nicht alleine machen. Ich bin immer bei euch. Geht hin. Ich bin immer bei euch. Gott ist Liebe. Zusammen setzen wir ein Zeichen von dieser Liebe in diesem Land. Der Herr verlangt nicht mehr von uns, wie dass wir sterben. Uns selber sterben, da haben wir sicher schon predigt. Ich würde nicht zu fest auf das eingehen. Eine Predigtreihe für sich, was sterben heisst. Es kostet etwas. Ein Ziel zu erreichen, kostet etwas. Ich denke es immer, wenn ich das Hedi sehe, am Sonntagmorgen oder am Donnerstag, die Stege darauf da, beim Eingang zu kommen. Das kommt mir immer vor, wie wenn sie auf den Mount Everest steigen würde. Sie muss jeden einzelnen Tritt erkämpfen. Der Preis, den sie zahlt, ist ein höherer Preis, für das sie hier im Gottesdienst sein kann. Es ist sehr anstrengend. Aber sie nimmt das Donnerstag und Sonntag Woche für Woche auf sich, um unter das Wort zu kommen. Ich bewundere das. Mir kostet es nämlich nicht viel, für unter das Wort zu kommen. Ich könnte noch auf dem Hosenboden die Stege runterrutschen. Mit Gott leben kostet etwas. Und das hat uns Jesus nie verschwiegen. Aber es bleibt ja nicht bei den Kosten. Und das ist das, was mich so ermutigt. Wenn wir ein Ziel haben, was ist unser Ziel? Das ist das ewige Leben. Das ist das Leben mit Jesus. Das ist, und dann nehmen wir einen Haufen Leute mit. Weil es sich lohnt. Weil es sich lohnt. Offensichtlich lohnt es sich fürs Hedi. Lohnt sich ein Leben mit Jesus für uns? Lohnt sich das Sterben für uns? Lohnt sich den Preis zu zahlen? Habe ich selber das Gefühl, es lohne sich, den Preis zu zahlen? Da kommen jetzt wieder Gefühle ins Spiel. Darum habe ich das vorher schon ein bisschen atmen. Wenn ich selber natürlich das Gefühl habe, meine Güte, was ist das für ein Stress? Nur damit ich noch mehr Gesetze befolgen muss. Super. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass es sich lohnt. Dann ist der Preis unendlich hoch für ein Körnchen Gewinn. Und dann verstehe ich jeden, der hocken bleibt. Wirklich. Wäre mir ja blöd. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Die Bibel sagt uns, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Nicht erst im Himmel, sondern schon auf dieser Erde. Der Preis ist klein. In dem Moment, wo wir loslassen, wirklich loslassen, und uns ein Stück weit in das Ungewisse fallen lassen, was jetzt passiert, wenn wir uns ganz in Gottes Hand legen und ganz auf unsere Sehnsucht, Wünsche und Träume verzichten. Der Moment, der hat die grosse Belohnung. Weil was werden wir dann erleben? Was setzen wir uns für Ziel im Leben? Weil wir setzen uns Ziel im Leben. Einen Weg. Wir haben das im Heimbund angeschaut, im Predigerei. So ist das ganz fest noch angegangen. Alles ist vergänglich. Alles ist vergeblich. So eine frustrierende Stelle. Nichts hat Bestand. Alles ist völlig sinnlos. Meine Güte, wie depressiv war der Salomo dort. Aber er hat recht. Man sagt doch so, man kann nichts mitnehmen in Sorge. Man geht mit dem letzten Hemd, hat keine Tasche. Und alle Häuser, die wir uns bauen, und alle Familien, die wir uns aufbauen, und alles, was wir erreichen, und alles, was wir haben, ich mag es wirklich uns allen nicht gönnen. Versteht mich recht. Aber es hat nicht Bestand. Es hat nicht Bestand. Hingegen, wenn ich Ziel habe, im Himmel mir Schätze zu sammeln, die sind unvergänglich. Wenn ich so ein richtiger Jäger werde, nach unvergänglichen Schätzen, die mir niemand stellen kann. Ich glaube, viele Leute erleben jetzt in dieser Finanzkrise wieder, was es heisst, die Vergänglichkeit. Da haben wir wirklich, gerade die Reichen kommen ja das mal besonders ein bisschen dran, oder? Die viele Aktien hatten, die haben jetzt auch viel verloren. Und wir werden als Menschen immer wieder konfrontiert damit, sei das unsere Gesundheit, booms, tatsch, und du kommst eine Diagnose über, von heute auf morgen, hast du nichts können beeinflussen. Oder Umweltereignis. Manchmal setzt uns Gott so etwas vor die Nase, dass wir es wieder mal merken. Dass wir abhängig sind von ihm. Ganz und gar von seiner Gnade. Alles, was wir haben, haben wir wegen seiner Gnade. Wir haben das einfach nicht verdient. Wo unsere Schätze sind, dort ist unser Herz. Und wer sein Leben am Herrn weiht und ihm wirklich vertraut, ihm wirklich glaubt, ihn auch beim Wort nimmt und sagt, du hast versprochen, dass es eine Belohnung gibt. Du hast versprochen, dass du zu mir schaust, dass du mich beschützt, dass du mir zum Segen setzt. Du hast versprochen, dass du mich segnest. Der wird die Belohnung erleben. Und es sind viele unter euch, die jetzt stundenlang Zeugnis geben können, wie der Herr sie gesegnet hat. Das Vertrauen hat eine grosse Belohnung. Und wenn man vertraut, ist der Preis, dass man eben auch etwas tut. Dass man das Ziel zu seinem eigenen macht. Wir haben ein Ziel. Wir bauen gemeinsam das Reich Gottes da im Seetal und im Wienertal. Das ist das Ziel von diesem Chor. Darum gibt es teils mehr da. Mögt ihr noch erinnern? Vor einem Jahr haben wir über so einen Baum predigt. Das ist eigentlich mein Bild, wo wir da hingekommen sind. Vor dem Wechsel hatte ich das Bild gehabt, dass das Chor ist wie ein Baum, wo gepflanzt ist an Wasserbach, Psalm 1. Und der Baum wird wachsen noch viel mehr. Und es werden Vögel von überall herkommen und Nisten drin. Und es werden satt Menschen satt werden von den Früchten von dem Baum. Und ich glaube immer noch ganz fest, dass das der Plan ist von Gott für unser Chor. Weil es entspricht vollständig seinem Ziel. Ich glaube, dass Gott auch immer will weiteres Wachstum schenken. Das ist sein Wesen. Das sehen wir in der Schöpfung. Nicht säen ist Ziel. Säen ist enorm wichtig. Aber das Ziel des Bauern ist doch nicht säen. Oder habt ihr schon mal einen Bauer gesehen, der säet, damit gesät ist? Ein Bauer sagt, für was? Für was sagt ein Bauer? Das kann ich nicht sagen. Für was sagt ein Bauer? Dass er ernten kann. Wir wollen säen und ernten. Im Reich Gottes geht das gleichzeitig. Und ich denke, der Herr gibt schon auch ein bisschen Jahreszeiten. Es gibt Zeiten, wo man halt sät und wenig Frucht sieht. Aber der Herr wird auch Zeiten schenken, wo man viel Frucht sieht. Weil er hat es versprochen und ich berufe mich auf das. Das ist das Ziel. Da, wir wollen Früchte ernten an diesem Baum. Wir wollen ernten. Der Kennedy hat das einmal gesagt, frag nicht, was dein Land für dich kann tun, sondern frag, was du kannst für dein Land tun. Und mir ist das ganz fest in den Sinn gekommen, wieder bei dieser Predigtvorbereitung. Frag nicht, was der Herr kann für dich tun, sondern frag, was du kannst für den Herr tun. Das ist nicht aus der Bibel, das ist von einem katholischen Frauenheld. Aber auf Glauben, ich tue es extra ein bisschen provokativ im Raum stehen lassen. Natürlich darf man auch fragen, Herr, was willst du für mich? Herr, hilf mir. Herr, bitte, bitte. Aber ich glaube, wir müssen immer wieder vor ihm kommen und sagen, Herr, was kann ich für dich tun? Muss ich noch einmal sterben wieder? Gibt es Sachen, die da wieder gesprossen sind, die man ausjäten muss? Herr, nimm meine Angst. Nimm meine Angst und wandle es um in Vertrauen und Glauben. Und ich mache mich eins für dein Ziel.